Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Wie sollte die Verkehrsplanung für die Zukunft laufen? Und welches Fortbewegungsmittel bekommt dabei vielleicht mehr oder weniger Platz als bisher? Zwei Fragen und wir sind schon mittendrin in dieser neuen Folge Thema in Sachsen, in der zwei Personen, zwei Politiker aus Dresden, um genau zu sein, darüber diskutieren werden. Ich bin Fabian Deike und begrüße im Haus der Presse meine beiden heutigen Gäste, deren Positionen zu unserem heutigen Thema wahrscheinlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Der eine gehört der Partei Bündnis 90 Die Grünen an, hat von 2009 bis 2020 im Bundestag gesessen. Er ist Dresdner und seit ziemlich genau 3 Jahren Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften in seiner Heimatstadt. Herzlich willkommen, Stefan Kühn.
Hallo.
Mein zweiter Gast ist ebenfalls original Dresdner. Er war viele Jahre das Gesicht der sächsischen Liberalen, 20 Jahre Parteivorsitzender der FDP in Sachsen und 10 Jahre davon auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag. Aktuell führt er die FDP-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Holger Zastrow.
Hallo, Herr Deike.
Ich freue mich, dass Sie beide heute hier zu diesem Termin, zu dieser Aufzeichnung gekommen sind. Meine erste Frage an Sie beide, wie sind Sie denn hierher gekommen? Mit dem Auto, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Fahrrad? Herr Kühn, Sie vielleicht zuerst.
Also wahnsinnig überraschende Frage. Ich bin gerade aus dem Büro mit dem Mobibike hergekommen.
Mit dem Mobibike. Obwohl das Wetter sieht ja danach aus, dass es jetzt vielleicht demnächst losregnet. Wir hoffen, schnell durch zu sein dann für Sie.
Ob ich zurück wieder mit dem Mobibike fahre oder ob ich mich in die Straßenbahn setze, werden wir ja sehen.
Also haben wir die beiden Verkehrsmittel schon mal abgecheckt. Herr Zastrow, und Sie?
Na, wie immer mit meinem Pickup, das heißt mit dem Auto. Ich könnte natürlich, wenn es regnet, das Rad von Stefan Kühn hinten bei mir draufschmeißen. Und die im Auto mitnehmen, da kommt er trocken zum Rathaus.
Also die Mitfahrgelegenheiten für nach dem Gespräch sind schon mal geklärt.
Dann würde er sich ja beschweren, dass es wieder in der Innenstadt zu wenig Parkplätze gibt, weil ich in die Innenstadt muss. Und dann haben wir sofort wieder eine Diskussion.
Auf diese Einzelheiten werden wir sicherlich noch jetzt im Laufe dieses Gesprächs kommen. Vielleicht hätte ich aber meine Frage zum Einstieg noch ein bisschen konkreter stellen müssen, weil es ja immer abhängig davon ist, auch welchen Anfahrtsweg man hat. Vielleicht deshalb ein bisschen anders nochmal die Frage, ab wann, Herr Kühn, nutzen Sie lieber das Fahrrad, lieber das Auto oder lieber die Öffentlichen?
Also ich selber habe kein eigenes Auto, nutze dafür aber regelmäßig das vielfältige Carsharing-Angebot in der Stadt. Vom Familienausflug bis zum Transportieren. Normalerweise fahre ich mit der Straßenbahn auf Arbeit, schon um Zeitung lesen zu können oder die ersten Mails zu bearbeiten. Wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin zu verschiedenen Terminen, also ich sitze ja selber nicht im Hauptrathaus, sondern im World Trade Center, dann nehme ich das Fahrrad, weil das tatsächlich das schnellste Fortbewegungsmittel ist und ich brauche dann tatsächlich keinen Parkplatz suchen. Und letztlich bin ich damit gewisserweise Durchschnitt in der Stadt, denn 60% der Dresdnerinnen und Dresdner sind multimobil unterwegs. Das heißt, sie sind nicht nur auf ein Verkehrsmittel fixiert, sondern sie kombinieren im Laufe des Tages, im Laufe der Woche die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Und so mache ich das auch.
Mhm. Und Sie, Herr Zastrow?
Na, für mich ist das Auto absolut alternativlos. Da mein Arbeitstag immer anders besteht, ich habe ja nie einen Arbeitsort, sondern ich wohne in der Neustadt. Mein Firmenbüro ist oben auf dem Weißen Hirsch. Am meisten bin ich aber draußen bei mir auf der Hofwiese im Wald, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz schwer zu erreichen ist. Das geht ja so nicht. Und dann kommen ja noch die Termine im Rathaus oder arbeitsbedingt, ich mache ja viele Events dann irgendwo in der Stadt dazu. Das heißt, das Auto ist für mich auch ein Stück fahrendes Büro und Ablage und Transportmittel. Da ist immer alles Mögliche drin, bis zu Wechselsachen, Stiefel, alles, was dazugehört. Und gerade wenn man da im ländlichen Raum manchmal, Dresden hat ja einen ländlichen Raum unterwegs ist, dann braucht man das auch. Aber ansonsten nutze ich gerne auch das Motorrad. Das erspart mir die Parkplatzsuche. Das ist oft sehr praktisch, wenn du zum Rathaus willst. Und ich fahre auch relativ viel Mountainbike, allerdings ausschließlich in meiner Freizeit. Würde ich als Verkehrsmittel zum Arbeitsweg jetzt nicht für so ideal bei mir halten, ist aber für jeden anders. Jeder lebt anders. Für den einen, wenn ich nur von A nach B fahren würde, wäre unter Umständen die Bahn ganz praktisch. Mhm. Ich fahre überhaupt nicht ÖPNV seit ganz, ganz vielen Jahren schon, außer Fähre, Standseilbahn und solche Dinge. Mhm. aber passt überhaupt nicht in meine Lebensplanung. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwann nochmal so sein wird. Wenn du nicht mehr so mobil bist oder sich die Arbeitswelten ändern, dann kann es auch sein, dass die Straßenbahn oder der Bus dann ein ganz idealer Verkehrsmittel sind. Nur halt jetzt zur Zeit noch nicht, aber mein Herz schlägt natürlich auch für Bus und Bahn.
Also haben wir diese Faktoren, diese, ja, wie man am liebsten unterwegs ist, schon mal geklärt bei Ihnen beiden. Ich denke, wir sind ganz gut drin in diesem Thema jetzt mit diesen Einstiegsfragen und Einstiegsantworten. Und das passt auch ganz gut zu dem, was wir bei sächsische.de momentan gerade machen. Wir haben eine Studie gemacht zusammen mit der Agentur Die Mehrwertmacher und der Evangelischen Hochschule Dresden. Da ist herausgekommen, ein Mobilitätskompass für Ostsachsen, pardon. Und insbesondere für die Stadt Dresden kommt da heraus, haben ungefähr 3000 allein in Dresden teilgenommen, dass die Menschen in der Stadt das Radwegnetz sehr schlecht bewerten, das Angebot für den Autoverkehr wiederum sehr, sehr gut. Zu 70% war die Antwort gut beim Auto, bei Radwegen um die 27%, um genau zu sein. Bei Rad und ÖPNV ist zudem zu erkennen, dass je weiter man an den Stadtrand kommt, das deckt sich wiederum mit dem, was Sie auch gerade gesagt haben, wird das Angebot bzw. wie die Bedingungen sind, wie viele Wege da sind, wie sicher das auch empfunden wird, immer schlechter. Herr Zastrow, liegt es da nicht aber irgendwie nahe, wo es Handlungsbedarf gibt, nämlich bei der Schaffung von, ich nenne es bewusst mal so, autoalternativen Fahrwegen?
Ach naja, wir haben Handlungsbedarf in allen möglichen Bereichen und selbstverständlich ist das Radwegeangebot in dieser Stadt an vielen Stellen überhaupt nicht gut. Das betrifft ja nicht bloß den Radfahrer selbst, das betrifft auch den Autofahrer. Ich will ja als Autofahrer um Gottes Willen noch nicht den Konflikt haben mit Radfahrern. Du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh und da gibt es viele Stellen in dieser Stadt, überall, wo es kritische Situationen gibt, wo auch die Autofahrer sich natürlich wünschen, dass diese Situationen entschärft werden. Das hat einfach was mit der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu tun. Mhm. Deswegen gibt es einen Handlungsbedarf, aber man darf die Politik und Dresden auch nicht nur zwischen der Dresdner Neustadt und der Universität betrachten. Dresden ist die viertgrößte Flächenstadt Deutschlands. Wir sind eine Stadt, die topografisch auch sehr anspruchsvoll ist. Wir haben einen großen ländlichen Raum auch in der Stadt. Wir haben weite Wege zurückzuführen und da ist das Auto für viele einfach das Verkehrsmittel erster Wahl. Diese Umfragen, ich habe das gesehen, Glückwunsch an den ADFC. Die Fahrradlobby ist ja super organisiert und immer sehr laut und sehr professionell dabei. Dasselbe wünschte ich mir manchmal von den Autofahrern, dass sie sich auch wehren, dass sie organisiert sind. Es gibt ja jetzt Automobil in Dresden, so eine Organisation. Glücklich bin ich darüber sehr, dass da versucht jemand was zu organisieren, aber deswegen schaue ich da mal so ein bisschen hin und gucke lieber auf das, was ich auf der Straße sehe.
Nun sind die Zahlen, die ich gerade eben zitiert habe, das ist ja eine repräsentative Studie, das ist ja keine Gefälligkeitsstudie.
Sie denken sich auch mit der kommunalen Bürgerumfrage. Ja. Also wir haben ja auch da gefragt, wie zufrieden seid ihr mit den Radwegen und wie sicher fühlt ihr euch im Verkehr? Und auch da ist es eben so, ne, dass die Radwege hervorragend sind bis gut sind, sagen gerade mal 18%. Und mehr als die Hälfte sagen, sie sind schlecht bis sozusagen, sind damit völlig unzufrieden.
Ist ein schlechterer Wert sogar als der, den jetzt in der Umfrage, den die Sächsische Zeitung gemacht hat oder sächsische.de gemacht hat. Ich bin ja auch irgendwie bei Ihnen, wenn Sie sagen, viele Menschen fahren in Dresden Auto. Es ist auch so, viele haben ein Auto. 43,9% geben sogar dort an, täglich oder fast täglich Auto zu fahren oder zumindest als Beifahrer unterwegs zu sein. In Summe haben wir das dann auch ausgerechnet, sind das 250.000 Menschen, die jeden Tag in Dresden mit dem Auto unterwegs sind. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass etwa die Hälfte anders unterwegs ist. Und für die muss man ja auch was tun.
Ja, aber es ist trotz alledem, wir können jetzt die Welt ja auch irgendwie schönreden oder die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist das wichtigste Verkehrsmittel in Deutschland nach wie vor mit Abstand, mit ganz großem Abstand, auch in Dresden. Das heißt, es ist das meistgenutzte Verkehrsmittel. Die meisten fahren am meisten eben mit dem Auto. Es ist auch so. Und das wird, kann man sich anders wünschen, die Zulassungszahlen steigen. Mhm. Also die schönste Statistik habe ich gerade gestern nochmal nachgelesen, gibt es einen Bericht in der Taz, die ja nun keine bürgerliche Zeitung ist, die sich mal damit auseinandergesetzt hat, mit dem, was politisch oft ja auch von den Grünen gesagt wird, ja, die jungen Leute fahren zum Beispiel kein Auto mehr, die würden das Auto abwählen. Völliger Quatsch. Nur die Zulassungszahlen in der Altersgruppe von 18 bis 24 sind so hoch wie noch nie. Ja, das ist einfach, über 18% besitzen da schon ein Auto. Man denkt zu einer Diskussion, dass das ja auch keine Rolle spielt, dass die alle Rad fahren. Das ist aber nicht so, sondern das ist einfach sehr differenziert zu sehen. Die meisten sind multimobil unterwegs und wenn das Wetter schön ist, dann steigt man auch gerne aufs Rad um. Das ist einfach so. Die Leute wollen ein kompaktes Mobilitätsangebot haben. Das heißt, sowohl gute Straßen als auch gute Schiene, als auch natürlich bessere Möglichkeiten fürs Rad. Und dem muss eine moderne Verkehrspolitik auch gerecht werden. Das heißt aber ja nicht, dass ich sage, ich muss dort ganz viel wegnehmen, damit das andere funktioniert. Kompromisse müssen gemacht werden an ganz vielen Stellen. Aber es ist einfach so, die Leute brauchen das Auto, sie fahren Auto und es wird in den nächsten Jahren auch so bleiben.
Jetzt habe ich Herrn Kühn dreimal Luft holen sehen.
Ja, weil die Frage ist ja nicht Auto ja oder nein, sondern die Frage ist, ob die Verkehrsplanung sozusagen einseitig die Belange eines Verkehrsträgers berücksichtigt oder ob eben alle Verkehrsträger auch platzmäßig, und darum geht es ja meistens, dann in der Verkehrsplanung berücksichtigt wurden. Und vor 20 Jahren, als der Radverkehrsanteil aller Wege noch 6% war in der Stadt, oder vor 25 Jahren, gab es eben entsprechend auch keine gute Planung für Radverkehrsinfrastruktur. Das sieht man heute an der Könneritzstraße. Da wird der Fahrradfahrer mal auf dem Gehweg gefahren. Dann kommt er plötzlich zur Überraschung der Autofahrer auf die Straße. Dann muss er sich zwischen einer Haltestelle quälen und wird in der schmalen Fahrbahn noch vom Autofahrenden überholt. So wird man heute nicht mehr planen. Und jetzt geht es darum, sozusagen die Belange aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Und sozusagen, da gibt es nicht einen Stärksten und einen Schwächsten, sondern alle Verkehrsarten haben ihre Berechtigung und müssen sich den begrenzten Platz, der eben natürlich auch nicht mehrbar ist, zwischen den, sagen wir mal, Gebäudeflächen dann auch teilen. Mhm. Und interessant ist ja, ja, der Autobesitz steigt noch in Dresden, aber die Autonutzung geht zurück. Das heißt, die Leute nutzen das Auto, was sie besitzen, immer weniger. Und unser Ziel ist ja zum Beispiel mit der Sharing-Strategie, der Stadtrat beschlossen hat, den Ausbau von Carsharing zu sagen, okay, natürlich gibt es Lebenslagen, privat, dienstlich, wo du ein Auto brauchst. So, erst recht, wenn du aus dem Umland kommst. So, und aber du kannst deine Mobilitätsbedürfnisse erfüllen mit dem Auto, aber du musst das eigene Auto nie besitzen. Mhm. Weil an 23 Stunden von 24 Stunden am Tag steht das Auto rum im öffentlichen Raum, oft im öffentlichen Raum und nimmt Platz weg. Mhm. Und es geht darum, den Leuten die Mobilität zu ermöglichen, ohne dass sie ein eigenes Auto besitzen müssen. Das Auto steht da für ein Mobilitätsversprechen. Einsteigen und losfahren. Steht vor der Haustür, ist jederzeit verfügbar, Schlüssel umdrehen, los geht's. Und die Idee ist doch, dass wir ein Mobilitätsangebot organisieren, was nicht das Auto und dessen Rolle oder Bedeutung negiert, sondern sagt, okay, du hast viele Mobilitätsoptionen. Wenn du mal ein Auto brauchst, kriegst du ein Auto, du musst es aber gar nicht besitzen. Mhm. Dann nimmst du nicht so viel, haben wir nicht so viel zugeparkte Straßenzüge. Ist übrigens auch preiswerter, wenn du weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fährst. Und die anderen Angebote, ob das das Mobibike ist, ob das klassisch Bus und Bahn ist, die erfüllen dir auch das Mobilitätsversprechen. Warum haben wir dieses Mobi-Shuttle gemacht? Wo wir gedacht haben, naja, dort, wo der klassische Bus eben nur alle 20 Minuten kommt oder wo du eben lange zur Haltestelle läufst. Das sind doch die Bereiche, wo man dann lieber aufs Auto umsteigt. Mhm. Und deshalb haben wir mit dem Mobi-Shuttle, also diesem flexiblen Anrufbus, den ich buchen kann, eine Option geschaffen, wo du eben von der Haustür abgeholt wirst oder eben gebracht zur nächsten Straßenbahnstation, zur nächsten S-Bahn-Haltestation oder sogar zu dem Ziel, wo du hin musst. Also diese Möglichkeiten zu schaffen, mobil zu sein, ohne dass du ein eigenes Auto angewiesen, auf ein eigenes Auto angewiesen bist. Und das wird ja angenommen. Also man sieht es ja, wir haben das erfolgreichste Fahrradverleihsystem Deutschlands. Bei den Mobi-Shuttles sammeln wir jetzt gerade noch die Erfahrung.
Wollte ich gerade fragen, wie lange läuft das jetzt? Vielleicht auch.
Das ist ein vom Bundesverkehrsministerium unterstütztes Pilotprojekt für 3 Jahre. Und das sind Stadtteile Pieschen, Neustadt, Klotzsche und seit diesem Jahr auch Weixdorf. Also bewusst eben sozusagen der Sprung zu den eher ländlichen Gebieten. Und wir werden im nächsten Jahr, so lange läuft das Projekt noch, dann eine Auswertung bekommen, wie es angenommen wird. Mhm. Ob eben wir da auch, sag jetzt mal, diejenigen, die bisher vielleicht das Auto genommen haben, zum Umsteigen bewegen oder ob es eben jetzt nur diejenigen sind, die bisher klassisch ÖPNV genutzt haben und jetzt ein Zusatzangebot in Anspruch nehmen. Aber an sowas wollen wir denken, weil natürlich der Autobesitz ist an den Randbereichen von Dresden, also dort, wo Dresden auch ländlicher wird, und da haben wir ja viele Gebiete, natürlich größer als in der Innenstadt oder in der Altstadt. Und die größte Herausforderung für den Verkehr sind ja die rund 100.000 Pendlerinnen und Pendler, die wir täglich haben. Wir haben auch Auspendler, aber 100.000 pendeln ungefähr in die Stadt. Und die kommen zu 75% mit dem Auto. Und das ist natürlich, das merkt man an der Grundstraße, das merkt man am
Schillerplatz und so weiter. Wird sich aber auch schwer verändern lassen. Wer von draußen kommt, wird in der Regel auch beim Auto bleiben, vermute ich jetzt mal.
Ja, man hätte ja in den letzten Jahren mal das machen können, was überhaupt nie gemacht wird, ein vernünftiges Park-and-Ride-System aufzubauen. Da ist ja nie Geld da. Wir haben eine, wirklich ist lächerlich die Verbindung. Ich würde sagen, ne, wenn ich von einem Ort hier, wenn ich im Ministerium arbeite, ich komme aus Bautzen oder irgendwie ein bisschen aus Werder, kommen die B6 runter, schöner großer Parkplatz direkt, auch im trockenen Fuß ist ja vielleicht so, wie das andere Städte machen, dann in die Bahn rein, da fahre ich mit der Bahn direkt hier vor das Büro. Warum soll ich mich dann in den Stau auf der Bautzener Straße stellen? Logisch, kann man machen, aber das hat nie eine Priorität besessen.
Ist richtig.
Na, also, das würden Sie das machen?
Ich bin absolut der Meinung, dass man die Verkehre vernetzen soll. Das ist, glaube ich, auch Konsens.
Ich meinte, würden Sie das Angebot nutzen?
Ich selbst kann es nicht nutzen. Ich wohne ja mitten in der Stadt.
Wenn Sie es machen, wenn Sie von außerhalb kommen würden?
Wenn mein Arbeitsweg so wäre, na, dass ich sage, ich habe unsere, das sagen ja auch die ganzen Umfragen, wir haben ja extrem gute Verkehrsbetriebe, sind hoch beliebt für wenig Geld, kriege ich ganz, ganz viel Leistung. Jetzt mit den ganz modernen Bahnen, wer hat das schon? Das heißt, wir haben ja auch sehr, sehr viel investiert in den öffentlichen Nahverkehr. Und da drin zu fahren, ist ja durchaus ein angenehmes Erlebnis, für ganz viele sehr bequem. Also warum nie? Wenn du von A nach B willst und genau diesen Weg hast, ist das wahrscheinlich, logischerweise, für viele ein sehr bequemes, sehr auch ja, finanziell gutes Angebot. Würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Also deswegen müssten wir das machen. Ich bin ja gespannt, wie das wird an der Rossendorfer Straße, das Projekt. Das wäre ja mal so eine Möglichkeit, da oben ein Park-and-Ride-Angebot mit dem Parkhaus zu schaffen. Wird ja noch größere Diskussion im Stadtrat geben, aber insgesamt ist da über viele Jahre viel zu wenig passiert, das muss man sagen.
Dem würde ich gar nicht widersprechen. Also es ist die Park-and-Ride-Plätze, die gebaut wurden, auch gerade zum Beispiel vom Verkehrsverbund Oberelbe, also dort, wo man an den S-Bahn-Stationen zusteigt, die sind alle sehr gut ausgelastet, teilweise sogar überlastet.
Na, wie lange Brück, viel zu klein, ne? Die wünschen sich eine Vergrößerung.
Genau, und teilweise sozusagen müssten die größer werden. Und deshalb in der Tat, Park-and-Ride-Plätze müssen mehr kommen, Industriegelände, da reden wir auch nicht mehr über Park-and-Ride-Platz, da will ich genauso ein Parkhaus bauen, eben genauso oben wie die verlängerte Gleisschleife Ullersdorfer Platz, weil das die Nachfrage ist. Nur wenn wir 100.000 Einpendler haben, werden natürlich die Park-and-Ride-Plätze nicht reichen. Insofern ist natürlich die Frage, was der Freistaat macht, Stichwort Finanzierung, S-Bahn-Ausbau, Verlängerung und Verdichtung des Angebotes, Plusbusnetz, dort wo eben keine S-Bahn verfügbar ist. Also das heißt, sie müssen sehr viel mit dem Umland auch an gemeinsamer Wohnbauentwicklung machen, Verkehrsentwicklung, wo wir eine neue Infrastruktur schaffen. Das sind dann de facto die Staatsstraßen fürs Fahrrad, sind die Radschnellwege, wo man sagt, ja, wenn wir wirklich eine, da rede ich jetzt nicht vom Elbradweg, sondern wirklich eine gut ausgebaute Verbindung haben. Den ersten planen wir ja mit Fördermitteln vom Freistaat Richtung Langebrück. Für Berufspendler und die elektrischen Fahrzeuge haben ja zu einer Reichweitenverlängerung geführt. Also du kommst nicht mehr total abgekämpft zur Arbeit, kannst also auch längere Wege machen. Und die Radschnellwege, die sozusagen Dresden mit dem Umland verbinden sollen, es gibt eben auch eine Planung Richtung Heidenau und Pirna oder eben nach Freital. Das ist ein neues Angebot, was, glaube ich, auch nochmal, sieht man auch an anderen Ländern wie Niederlande, wirklich dazu führt, dass die Leute umsteigen. Aber da brauche ich erstmal die Infrastruktur. Da muss es eben durchgehende Radwege geben und sichere Radwege, sonst mache ich es halt nicht, ne? Und da haben wir aber zumindest jetzt planerisch den Fuß in die Tür. Man muss aber auch sagen, die Planungsprozesse ist mit Grunderwerb verbunden und so weiter und so fort. Nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn diese Infrastruktur zur Verfügung steht, ist es auch attraktiv für Berufspendler zu sagen, okay, ich fahre vielleicht ein Stück mit einem öffentlichen Nahverkehr oder ein Stück mit einem Auto, dann brauche ich eine sichere Schließanlage natürlich, wollen wir im nächsten Jahr zum Beispiel beginnt am Bahnhof Klotsche machen, so, also Bike-and-Ride-Station, wenn ich ein 2.000 Euro teures E-Bike habe, dann lehne ich das nie an den Bügel an und vertraue sozusagen auf mein Schloss, sondern will ich es im besten Fall auch einschließen. Mhm. Also an der Infrastruktur muss was passieren. Und gerade Dresden Norden macht ja Sinn durch die ganze Entwicklung jetzt im industriellen Bereich. Muss man dort einen Impuls setzen.
Aber ich muss mal einhaken, man kann das alles gerne machen. Mhm. Von mir aus baut Radschnellwege. Das ist das dritte, vierte oder fünfte, was ich machen muss. Ich würde mich freuen, wenn in dieser Verkehrspolitik in dieser Stadt mal endlich das Wesentliche gemacht wird. Und wesentlich ist der Ausbau der Straßen da hoch. Die meisten Leute fahren auf diesen Straßen, sonst würde ich, wenn ich jetzt dann hier nach dem Gespräch hochfahre zu mir nach Langebrück, wo ich hin muss, das ist eine Tortur. Übrigens für alle diejenigen, die reinfahren. Die Königsbrücker Straße, Katastrophe. Das ist niemandem mehr zu erklären, wieso diese Straße nicht ausgebaut wird. Und vor allem gar nicht der untere Bereich, über den wir diskutieren, der von Stauffenbergallee bis runter dann zum Albertplatz geht. Der ist für mich fast unwichtig. Der ist überhaupt gar nicht von der Priorität. Wichtig ist bis zur Stauffenbergallee, weil wir durch den Bau der Waldschützenbrücke ja auch die Verkehrsströme verändert haben. Und über den nördlichen Teil der Königsbrücker Straße redet so gut wie gar keiner. Da sind wir noch lange nicht so weit. Dort brauchst du vernünftige Verkehrsanbindung. Wir holen jetzt die ganzen Großbetriebe oben in Dresdner Norden. Aber also, beim besten Willen, wie sollen die Leute dorthin kommen? Da werden viele mit einem Auto kommen aus dem Umland, aber auch aus dem Dresdner Osten, die über die Waldschützenbrücke da hochfahren. Die Kreuzung Stauffenbergallee haben wir x-mal schon diskutiert, wie man die eigentlich ertüchtigen müsste. Jetzt endlich, aber bei Weswans umgesetzt, ist Stauffenbergallee Sanierung, eine Straße, die man unter Denkmalschutz stellen könnte, aufgrund ihres schlechten Pflasterzustands. Den Vorschlag, der gemacht wird, habe ich selber im Stadtrat schon vor 12 Jahren gemacht.
Das ich setze es jetzt um.
Ja, das ist
also
so.
Mai, im Mai
es ist schön,
24,
bin ich sehr dankbar, aber die Zeiten,
können wir die ersten Pflastersteine von der Stauffenbergallee rollen.
Bin ich gespannt.
Vielleicht können wir das ja dann, vielleicht können wir das ja mal sehen, dass wir das irgendwie zusammen machen.
Ich würde aber entschuldige. Wir können nicht nur übers Rad reden.
Nee,
alle reden übers Rad, alle denken, das Rad ist die Zukunft. Das ist nicht die Zukunft, das ist es schlichtweg.
So wie ich aber Herr Kühn verstanden habe, meint er aber nicht, das ist das allein die Zukunft. Er hat ja neben dem Auto verschiedene gesehen.
Ja, wir haben mal bald den Taiwanesen zum Beispiel, der jetzt kommt. Und mir wurde letztens im Ausschuss ja erklärt, da habe ich die Frage gestellt, 10.000 neue Arbeitsplätze.
Sie meinen damit die Großansiedlung
TSMC? 10.000 neue Arbeitsplätze insgesamt sollen in den nächsten Jahren passieren. Das hat ja erhebliche Auswirkungen auch für Wohnungen. Auch meine Frage, wo sollen die Arbeitskräfte herkommen? Durch Zuzug? Nee, sie werden abgeworben von unserer eigenen Wirtschaft. Das ist ein anderes Thema. Aber die Verkehrsinfrastruktur im ganzen Dresdner Norden, allein die Kreuzung Grenzstraße zur Königsbrücker Landstraße, gerade eben ewige Baustelle, das kann ich doch keinem anbieten. Für all diejenigen, die zum Beispiel von Oddendorf runterkommen oder sowas dort fahren. Das bleibt aber so.
Aber
das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben
nicht. Wenn ich es unterbreche. Es sagt ja keiner, dass dem Auto etwas weggenommen wird oder dem Verkehrsweg der Straße weggenommen wird. Es geht ja hier, wenn ich den Punkt nochmal sehe, den Herr Kühn angesprochen hat, es geht halt um eine Diversifizierung des Angebots und auch der Nutzbarkeit von Verkehrswegen. Und wenn bestimmte Wege nicht da sind, können sie ja nicht genutzt werden. Vielleicht auf einen anderen Punkt.
Ja, aber auf der Bautzener Straße jetzt wurde ja ein Radweg, ganz interessant, auf Kosten der Autospur. Das ist das Neueste, was hier passiert. Was übrigens auch die Dresdner massiv aufregt. Und wo ich mich auf den nächsten Kommunalwahlkampf freue, weil ich werde das thematisieren. Mhm. Überall wird auf Kosten der Autospur Radwege angelegt. Auch an Stellen, wo sie aus meiner Sicht nicht notwendig sind. Wir haben an der Bautzner Straße, Hochrichtung Weißenhirsch, im Bereich vor den Schlössern, haben wir einen super tollen Radweg, wo man den Belag von mir aus ändern könnte, als Hochbordradweg auf dem Fußweg. Da wurde jetzt auf einem kleinen Stück wurde die Straße weggenommen. Da fahren die Autos, dann später momentan fährt er keine Bahn, sondern nur der Bus, mit der Bahn, das heißt mit dem ÖPNV, dem so wichtigen Verkehrsträger, den wollen wir beschleunigen.
Mit dem konkurriert an der Stelle jetzt das Auto.
Weil wir das Auto drauf machen. Und jetzt stellen Sie sich mal hin und zählen. Wir machen das gerade übrigens. Da wird es bald, lieber Stefan Stühn, eine schöne Statistik geben. Wir zählen nämlich, wie viele Autos, wie viele Leute dort drin sind, wie viele Leute in den Bussen sind und wie viele Leute den Radweg nutzen. Da fährt ja gar keiner. Weil wenn ich hoch zu mir mit dem Rad, was ich zuweilen mache, auf meinem Büro im Weißenhirsch fahre, fahre ich unten lang, natürlich am Elbradweg und nehme dann die Grundstraße, wo es ja einen Radweg gibt, in weiten Teilen und fahre dann rüber. Das ist ja viel bequemer, als diese Bautzner Straße hochzufahren.
Also da muss ich doch etwas widersprechen, auch wenn wir so ein bisschen Themenhopping jetzt machen. Natürlich müssen wir für den Dresdner Norden die Infrastruktur insgesamt ausbauen. Das ist die Diskussion für Straßenbahnverlängerung, das ist der Radschnellweg. Das ist natürlich das vorhandene Straßennetz in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Deshalb habe ich auch darauf gedrungen, dass wir eben die Stauffenbergallee endlich sanieren. Das machen wir, weil die sanierte Stauffenbergallee ist die Voraussetzung auf der Königsbrücker.
Aber nicht das Stück Hammerweg.
Moment. Die
vorne die Kreuzung.
Ja, aber die Planung läuft ja, das ist ja ein grundhafter Ausbau, die Planung läuft ja auch weiter. Das wird ja nicht zur Seite gelegt. Aber der schlimmste Abschnitt sozusagen auch für die dort Anwohner, der wird im nächsten Jahr gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch den Entwurf vom Planfeststellungsverfahren, also Planfeststellungsbeschluss für die Königsbrücker Süd bekommen. Mhm. Die Vorlage zur Kreuzung, wo ja auch die Rahmenbedingungen sich geändert haben, ist ja noch mittlerweile ein Schulstandort. Die verschiedenen Untersuchungen haben wir vorgelegt. Das heißt, es ist im nächsten Bauausschuss und ich dränge auch darauf, dass es dass es beschlossen wird, dass wir entsprechend dort weiterarbeiten können. Also wir sind schon an vielen Stellen dabei, das vorhandene Netz zu ertüchtigen, auch im Nebenstraßennetz, will das ja auch sagen. Ne? Es gibt da ja auch wirklich zusätzliche Mittel unter der Überschrift Schwarzdeckenprogramm, also wo es darum geht, sozusagen auch in den Quartiersstraßen für mehr Verkehrssicherheit, für lärmarmere Straßen und vor allen Dingen Straßen im guten Zustand zu sorgen. Das nützt ja allen. Aber zu den Radwegen nochmal. In der Vergangenheit ist es so, es wurde Radinfrastruktur gebaut, wenn jemand tödlich umgekommen war. Reigerstraße, Bautznerstraße, Bischofsweg. Also es ist immer was passiert, nachdem es in sozusagen...
Aber wollen wir ehrlich sein, dass die Reigerstraße nichts mit diesem Unfall zu tun hat.
Ich würde jetzt
die Stelle des Unfalls wird überhaupt nie behandelt. Also der Radweg auf der Reigerstraße wird immer mit dem tödlichen Unfall,
aber der
von einem Nicht-Dresdner, der einfach kriminell viel zu schnell gefahren ist, eine abbiegende Radfahrerin erwischt hat, was ganz schlimm ist. Aber die Situation haben Sie ja durch den Radwegbau überhaupt nie verbessert.
Das ist jetzt dieser eine Fall, den er ausführt. Aber
naja, ich kann die Begründung auch anders sagen. Wir haben jeden Tag 3 bis 4 verletzte Radfahrerinnen und Radfahrer. 1.100 Leichtverletzte im letzten Jahr und knapp 200 Schwerverletzte und einen Toten. So, und da habe ich als Verwaltung die verdammte Pflicht, Infrastruktur zu errichten, die eben für Radfahrerinnen und Radfahrer sicher ist.
Aber Verkehrsregeln gelten eben auch für alle.
Ja,
auch für Radfahrer.
Den Konflikt, wie Radfahrer und Autofahrende miteinander auf der Straße umgehen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Vielleicht bleiben wir mal beim Anliegen des Bauens dieser Wege.
Nochmal zur Infrastruktur. Dort, wo ich sichere Infrastruktur schaffe, wird es auch angenommen. Radroute Ost, wo wir uns bewusst entschieden haben, sozusagen eine Routenführung, die im Radverkehrskonzept auch unterlegt ist, in die Nebenstraßen zu führen, weil die Leute eben teilweise auch, ich sag mal, nicht an der Hauptstraße bei Lärm und Abgasen fahren wollen. Und weil die Radroute eben auch diverse Kindergärten und Schulen anbindet, also sozusagen auch für die kleinsten Verkehrsteilnehmer wichtig ist. Und die Radroute, die wir ja noch bis zum Straßburger Platz derzeit fertig bauen. Also es gab den ersten Teilabschnitt, den wir im letzten Jahr eröffnet haben. Und wir haben heute schon abschnittsweise doppelt so viele Radfahrerinnen und Radfahrer wie vorher. Das heißt, immer wenn ich sichere Infrastruktur anbiete, dann wird die auch genutzt. Und wenn mir in einer kommunalen Bürgerumfrage oder jetzt eben bei den
Mobilitätskompass,
beim Kompass von der Sächsischen Zeitung sagen, übrigens auch beim ADAC, ADFC Klima, Fahrradklimatest. Wir fühlen uns nicht sicher. Und diese Unfallzahlen, das belegen und wir sachsenweit sozusagen der Spitzenreiter sind. Also in keiner anderen sächsischen Stadt kommt gemessen an der Einwohnerzahl, gibt es so viele verletzte Radfahrer. Und da muss ich handeln und da muss ich entsprechend dafür sorgen, dass gar keine Unfälle erst entstehen oder schwere Unfälle vermieden werden. Und dort, wo wir jetzt Radstreifen machen, das sind ja zum Teil auch Unfallhäufungsstellen. Und es geht ja um durchgehende Radinfrastruktur, die wir an der Stelle natürlich schaffen werden. Und ich sage jetzt mal, Fetscherstraße, um mal zum Beispiel zu nennen, da haben wir an der Kreuzung Fetscherplatz die Radstreifen durchgehend gemacht. Nächstes Jahr ist die Wurmser Straße, Dürerstraße, da sind 5-armige Kreuzungen dran, ist eine Unfallhäufungsstelle. Wir haben die Winterbergstraße, machen wir nächstes Jahr die Verbindung auch zum Großen Garten. Wir haben den Schillerplatz mit dem Verkehrsversuch. Körneritzstraße hatte ich vorhin mal einfließen lassen, da läuft auch eine Planung. Also dort, wo Unfallhäufungsstellen sind, und wir haben leider 300 dieser Art in der Stadt, da muss ich was tun. Und ja, die Regelakzeptanz, die macht mir auch Sorge. Darum haben wir ja mit der Polizei eine Sicherheitspartnerschaft gegründet, wo wir also auch gezielt kontrollieren wollen.
Nicht nur Radfahrer, die dann auch gemacht werden.
Der sicherste Radweg wäre der Elbradweg. Da passiert gar nichts. Da gibt es Stadtratsbeschlüsse, gibt es eine Finanzierung. Wir haben immer gesagt, wir brauchen einen zweiten. Er sagt, wenn ich das Angebot schaffe, dann zieht's Verkehr an. Das ist immer das Gegenargument gegen neue Straßen gewesen. Nämlich, oh Gott, hier Autobahn A17, was die Grünen ja auch nie wollten. Wenn wir die dort bauen, zieht's Verkehr an. Okay. Die Grünen im Stadtbezirksbeirat haben letztens bei der Idee, da haben wir auch über den Elbradweg diskutiert, und da kam dann von der Grünen-Fraktion, nein, sie wollen da gar keinen Ausbau, überhaupt nicht, sie wollen auch kein Licht an den Gefahrenstellen. Das ist ein Antrag der FDP, die Gefahrenstellen auf dem Elbradweg, der ja überlastet ist, gerade jetzt in der Jahreszeit, Jogger, Hunde, alles, dass man dort was tun muss. Nein, das will man nie, weil das würde dann noch mehr Radverkehr auf den Elbradweg anziehen. Das war die Argumentation der Kollegin Wacker, renommierte grüne Politikerin hier in Dresden. Wissen Sie was? Das ist zwiespältig. Das kann ich so nie machen. Das ist nochmal der bequemste, der sicherste, übrigens auch der natürlichste Radweg, den wir haben. Dort machen wir nichts. Fahrbahn abmarkieren, Radroute Ost, das wurde ja als Erfolg dargestellt. Das ist eine Katastrophe, wie man sich sowas in der Verkehrsführung einfallen lassen kann. Also da frage ich mich heute noch, Comeniusstraße. Fragen Sie mal jemanden, der dort wohnt, viele ältere Leute, die ihr Auto nirgendwo mehr abstellen können. Mhm. Gnadenlos auf Kosten der Anwohner, die gesamte Comeniusstraße lang, wird dort einfach etwas gemacht, was die ganzen Parkplätze wegnimmt. Diese Straße ist nicht nur Transit für die wenigen Radfahrer, die sie nutzen, sondern da wohnen auch Menschen. Und zu deren Wohnung gehört oftmals eben auch ein Fahrzeug. Niemand weiß, wo man es hinstellt. Wir haben dort gerade eben richtig.
Also wir haben eine Einwohnerversammlung zu dem Thema gemacht und wir haben auch.
Das ist nicht die Lösung.
Also wir haben auch die Parkstände untersucht. Wie viele gibt's? Wie sind sie ausgelastet? Und haben zum Beispiel auf der Hedelstraße in dem Abschnitt zusätzliches Parkmöglichkeiten geschaffen. Um genau das zu vermeiden.
Ein paar Meter weiter ist der große Garten, den ich super nutzen kann als Radfahrer.
Und durch den man aber einzuhaken, durch den man nicht mit dem Fahrrad fahren darf eigentlich. Aber das ist eine andere.
Aber noch Parkordnung
muss man mal nachschauen.
Also dann würde ich in die Parkordnung rangehen, dann muss man mal mit dem Staatsbetrieb
schlafen. Nochmal zum Elbradweg. Selbst wenn du einen zweiten Elbradweg zwischen, sag jetzt mal, Waldschösschenbrücke und Blauem Wunder baust, was da beschlossen ist und.
Vor vielen Jahren schon.
Ja. Und solange die Waldschösschenbrücke leider noch der Schwarzbau ist und noch keinen gültigen Planfeststellungsbeschluss hat, können wir an dem Radweg nie weitermachen.
Doch, das kann man ganz locker.
Wir planen ja natürlich weiter, aber sozusagen, wir kriegen noch keine Genehmigung. Können Sie diese Planfeststellung einreichen. Aber selbst wenn man das macht, diese Konflikte auf dem Elbradweg wären die gleichen bleiben. Und deshalb ist
die Frage aber, die tatsächlich, warum sollten das die gleichen Konflikte bleiben, wenn er denn breiter wäre, wenn er denn mehr Platz hätte?
Ein Bereich für Fußgänger, ein Bereich für Radfahrer.
Lassen Sie mal Herrn Kühn auf meine Frage antworten, Herr Zastrow.
Wir befinden uns im Landschaftsschutzgebiet, das heißt, der wird auch nicht unendlich breit werden. Und wir haben natürlich eine Nutzungsmischung. Wir haben Leute, die sind langsam unterwegs, wir haben Leute, die sind schnell unterwegs. Und ich sage jetzt mal, ab der Elbradweg 5 Meter breit ist oder 3 Meter, wer mit einem Rennrad dort mit 30 km/h durchfährt, verursacht letztendlich trotzdem die gleichen Konflikte. Das heißt, für den Alltagsradverkehr, also nicht den touristischen, wo die Bürger uns in der Stadt besuchen und dann mit dem Fahrrad ankommen, sondern für den Alltagsradverkehr ist natürlich der Elbradweg für viele auch gar keine Alternative, weil natürlich auch nie die kürzeste Verbindung. Und wenn wir die Radroute...
Aber die gefühlt sicherste tatsächlich, und deshalb wählen ihn ja sehr viele als Fahrradweg.
Weil das ist ja ein Argument. Weil es eben die sicheren Alternativen nicht gibt. Und deshalb machen wir ja das Thema beispielsweise Blasewitzer-Loschwitzer Straße, wo wir jetzt die Fahrbahn sanieren, wo dann Radstreifen da sein werden, wo du eben auch sicher, sagen wir mal, quer durch Striesen kommst und nicht einen riesen Bogen auf dem Elbradweg fahren musst. Also früh oder nachmittags, wenn auch Zeit Geld ist.
Aber es
hast
ist nur
du
ein Streifen.
Hast du eine entsprechende Verbindung?
Der Streifen ist keine echte
Sicherheit.
Und wir
planen natürlich auch den Radschnellweg Richtung sozusagen Pirna und Heidenau, um eben für die Pendler eine Alternative zu haben. Es wird sich immer kumulieren auf dem Elbradweg. Und wir kriegen in dem Landschaftsschutzgebiet nicht unendlich breit. Insofern müssen wir Alternativen schaffen. Und solange es diese Alternativen gibt, ist es natürlich so. Also wenn ich mich auf den anderen Straßen unsicher fühle, dann fahre ich auf dem Elbrad. Habe ich aber ein sicheres Angebot, wo ich mich eben nicht unsicher fühle, dann nutze ich die Alternativen, die oftmals eben auch kürzer sind. Und aus Striesen sozusagen ins Stadtzentrum zu kommen, kann ich über den Elbradweg fahren, habe ich ungefähr 10 Kilometer Strecke vor mir. Oder ich fahre eben über die Radroute, dann habe ich, wenn ich so gerade durchfahre, 7 Kilometer.
Auf der Bautzer Straße im unteren Teil, wo ich wohne, sind Radwege auf die B6 gelegt worden. Das Interessante ist dort, als Anwohner kann ich das sagen, da fahren immer noch, obwohl ich dort die sicheren Radwege in Anführungszeichen habe, fahren immer noch mindestens die Hälfte von allen auf dem Fußweg. Warum machen sie das? Immer noch auf der Fußweg ist ein bisschen nicht in Ordnung, ne? Der ist holprig. Warum machen die das? Weil es natürlich für viele Radfahrer wesentlich sicherer ist, Abstand zum Autoverkehr zu haben. Mir nützt das gar nichts, wenn dort eine Linie ist. Im Zweifel habe ich trotzdem Abbiegesituationen. Ich habe natürlich auch die Situation, dass Lieferdienste, Pflegedienste irgendwo stehen müssen. Für die gibt es ja keine Angebote. Wenn Sie mal durch die Neustadt gehen oder sowas, überall sind die Lieferdienste.
Das ist jetzt
überall
nicht nur ein Dresdner Problem tatsächlich.
Ist überall. Und deswegen fahren die Leute lieber auf sicheren Wegen. Das ist dann manchmal der Fußweg, was ich verstehen kann, was dann für die Fußgänger wieder Konflikte bringt oder mit den Autoausfahrten. Mhm. Oder es ist eben der Elbradweg. Und ich fahre lieber, und das verlange ich auch von dem Radfahrer im Zweifel, ich fahre lieber auch ein paar Meter weiter, wenn ich dafür eine komfortable komfortable Strecke, beispielsweise durch einen großen Garten oder am Elbradweg habe. Und das kann ich auch verlangen. Ich kann auch als Autofahrer nicht jeden Weg fahren, den ich will, sondern ich werde geleitet. Und ich glaube, deswegen würde ich dort mal investieren. Da muss man mal mit der grünen Umweltbürgermeisterin reden, die sich ja gegen wehrt, dass der zweite Radweg
dort gebaut. Das stimmt ja nicht. Also das stimmt ja nicht. Die ist ja in der Planung genauso eingebunden und der Stadtratsbeschluss ist ja auch bindend. Aber wir haben mittlerweile 20% aller Wege mehr haben den Fahrrad zurückgelegt. Tendenz steigen auch so nach der Corona-Pandemie. Und da ist die Infrastruktur rein auf den Elbradweg fokussiert nicht ausreichend. Und deshalb konsequent, das Radverkehrskonzept hat 450 Maßnahmen, setzen wir die um. Und wir setzen sie dort um, wo es eben Unfallhäufungsstellen gibt. Und das Wichtige ist eine durchgehende Verbindung. Es macht ja keinen Sinn, da mal eine Maßnahme zu machen. Dann fährst du 200 Meter, dann endet der Radweg irgendwo im Nirvana. Sondern es geht um durchgehende Verbindung. Und bei den Hauptstraßen sagen die Regelwerke eben auch, nachdem wir uns errichten, ab einer bestimmten Verkehrsmenge brauchst du auch verpflichtend Radverkehrsanlagen. Und nochmal, wir haben auf der Bautzenstraße die Radmarkierung gemacht. Sowohl im Schlösserabschnitt als auch unten. Es gab einen riesen Aufschrei.
Ja, das wird sich noch zeigen. Also.
Aber faktisch hat sich sozusagen im Verkehrsfluss nichts negativ gewendet.
Und ja, das weil ist, der Bus,
nein, es ist Bus, regelmäßig, haben wir keine Bahn. Es ist regelmäßig das, die Geschichte. Das es gibt einen riesen Aufschrei wegen Radverkehrsmaßnahmen, denn werden sie umgesetzt, passiert genau nichts. Doch. Albertstraße. Was war da für eine riesen Aufregung, dass man zwischen Carola-Platz und Albertplatz eine Fahrbahn wettnimmt und einen Streifen machst.
Aber also
ich hole jetzt nicht die Zitate von dir raus.
Doch, die machen wir wieder, weil das
ich kompletter weiß, dass Stillstand das wurde Holger Zastro wurde befürchtet.
Und jetzt haben wir
diesen Radstreifen und der Verkehrsfluss ist nicht schlechter.
Doch, der Effekt ist ganz, ganz negativ. Und zwar, die Strategie kapiert ja nun mal jeder. Das ist ja das, was ihr so macht. Na, es werden immer einzelne Abschnitte rausgenommen. In diesen einzelnen Abstimmen, so ist das, wenn ich irgendwo was rausbeiße, passiert noch nicht so viel. Wenn ich das Gesamtkonzept nehme, und das Gesamtkonzept heißt ja auch Rückbau Große Meißner Straße, es heißt auch Schwierigkeiten am Albertplatz und eine wesentlich weniger durchlassstarke Königsbrücker Straße, wenn ich das am Ende mal fertig gebaut habe, dann merkt man das. Jetzt in dem Moment nie. Aber wenn das Gesamtkonzept umgesetzt ist, dann habe ich eine ganz klare Verschlechterung für den Individualverkehr. Ich will auch was anderes sagen. Bei der Albertstraße. Okay, das ist jetzt so. Jetzt warte ich aber da drauf und da bitte ich wirklich um schnelle Umsetzung. Wie dann das gemacht wird, was nämlich damals von der grünen Seite und von den Linken gesagt worden ist. Man hat gesagt, die Hauptstraße, übrigens Dresdens schönster Fußgängerboulevard mal gewesen, ist ja keine geeignete Radverkehrsverbindung. Deswegen müssen wir die Albertstraße machen. Die Hauptstraße ist eine Straße ist ein Radschnellweg geworden. Als Fußgänger musst du auf allen drei Achsen, die du dort hast, aufpassen, wo du langläufst, weil auch jetzt massiv, selbst zu Weihnachtsmarktzeiten, ich baue ja gerade den Augustusmarkt auf, die fahren sogar mitten durch den Markt durch am Vormittag, wo ich sage, das geht gar nicht. Wenn ich so eine komfortable Verbindung habe wie Albertstraße, dann sagen wir doch einfach Radfahrer, du steigst auf der Hauptstraße ab. Das ist mal dem Fußgänger vorbehalten, übrigens auch auf der Prager Straße, mindestens während der Geschäftszeiten. Wieso müssen die auch dort fahren? Sie haben doch auf der Albertstraße jetzt ganz, ganz komfortable Möglichkeiten. Nee, es gibt eben nie das Interessensausgleich. Im Zweifel ist dann der Fußgänger ganz egal. Ganz egal die Aufenthaltsqualität, die ich dort habe. Hauptsache, der Radfahrer kommt schnell nach A und B. Der kauft übrigens auch nie ein, der fährt durch.
Ich glaube, ein Autofahrer möchte genauso schnell auch von A nach B.
Aber ja nicht durch die Hauptstraße.
Nee, das tun sie vielleicht nicht, aber man hat ja das Interesse, schnell voranzukommen.
Ja, aber ich habe als Autofahrer auch zu akzeptieren, zu Recht, dass ich jeden Weg, den ich will, nehmen
kann. Es ist so, dass es immer Konfrontationen geben wird. An diesem Punkt würde ich mal einhaken.
Aber ich habe die Albertstraße gemacht.
Natürlich.
Dann macht doch die Hauptstraße zu einer Fußgängerzone, was sie eigentlich ist. Muss ich dort tagsüber mit dem Rad durchfahren, muss ich auf allen drei Spuren durchfahren, also
wenn ich schnell fahren will, ist die Hauptstraße nicht der geeignete Ort. Deshalb ist natürlich die Hauptroute, die Nord-Süd-Route
vom
Albertplatz über die Albertstraße, Carola-Brücke und so weiter die richtige. Aber nochmal zurück zur großen Meißner-Köpke-Straße. Wir haben dort eine Bundesstraße, vierspurig sozusagen, die den Neustädter Markt durchschneidet. Und das haben wir ja gesagt, wir schließen den westlichen Stadtring Emmerich-Ambros-Ufer, Alt-Kotter, um dann auch die Bundesstraße raus zu verlegen. Weil natürlich dieser Durchgangsverkehr natürlich für die Weiterentwicklung dieses Platzes, erst recht, wenn wir das Königsufer bebauen, nachteilig ist. Und nochmal, die Situation in den letzten 20 Jahren ist, der Radverkehrsanteil ist massiv gestiegen und der Kfz-Anteil ist zurückgegangen. Und deshalb
ist aber immer
muss
noch das
natürlich
meistgenutzte Verkehrsmittel.
Diesen Punkt hatten wir schon. Ich würde jetzt an der Stelle mal die Diskussion, die ist wirklich sehr, sehr lebhaft. Man kommt ja wirklich sehr schwer durch bei Ihnen beiden. Das hat sich was angestaut, was hier gerade auch abgeladen wird. Ich spüre das auf jeden Fall.
Das sind aber unterschiedliche
aber
Positionen.
Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ich würde gerne noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen. Wahrscheinlich würde es da direkt nochmal weitergehen, das Blaue Wunder. Das ist ja nun ein Verkehrsversuch, der unternommen werden sollte. Die Markierungen können noch nicht aufgebracht werden. Es sollen links und rechts Fahrradwege aufgebracht werden. Und dieser Verkehrsversuch, vielleicht ein Zitat von Ihnen nochmal, Herr Zastro, Sie haben das als Respektlosigkeit gegenüber demokratischen Entscheidungen bezeichnet, dass man das jetzt dort auf diese Weise umsetzt. Jetzt liegt aber diesem Fahrradweg oder beziehungsweise der Idee, dass man dort Fahrradwege draufbringt, ein 20 Jahre alter Stadtratbeschluss zugrunde. Ist schon die Frage, was ist jetzt, was ist da respektlos dann letztlich?
Es gab ja von der CDU-Initiative, dass vor dem Verkehrsversuch der Stadtrat zumindest mal der Bauausschuss einbezogen wird. Darauf bezieht sich das ja nur. Mhm. Es sei umgesetzt worden, ohne dass wir entsprechend vorher die Zahlen und die Studien, die vorher gemacht werden sollten, auch mussten laut Stadtratsbeschluss gesehen haben. Und daher kommt das. Davon abgesehen wundere ich mich über das Hin und Her der Verwaltung, und zwar vom Oberbürgermeister bis zur Straßenbauverwaltung. Ich halte von dem Verkehrsversuch nicht. Das wird man mir, glaube ich, auch nicht übel nehmen, dass das so ist. Das ist meine Meinung von vornherein klar. Dass man aber ihn dann sagt, nee, wir machen ihn nicht, dann wird er doch gemacht, jetzt soll er irgendwie verschoben werden, ist mir natürlich klar, jetzt im Winter. Ich würde mich übrigens über den Verkehrsversuch jetzt im Winter freuen. Er muss ja auch jetzt im Winter gemacht werden, im Sommer brauche ich den nie, weil der Verkehrsversuch ist ja, was dort gebaut werden soll, ist endgültig. Wir haben ja in Dresden leider, ist ja die intelligente Verkehrspolitik weit entfernt. Man könnte es ja auch machen wie in anderen Städten, die es schaffen, flexibel zu reagieren. Winterbergstraße als schönes Beispiel.
Wir wollen beim Blauen Wunder bleiben.
Lassen Sie mich wieder erklären.
Wir wollen beim Blauen Wunder bleiben, Herr Zastro.
Auf dem Blauen Wunder hat man einfach eine Autospur weggenommen. Die Autos fahren wie auf dem Blauen Wunder, direkt auf der Brücke. Momentan mal ein bisschen weiter rechts, mal ein bisschen links, meist sogar nebeneinander auf der Winterbergstraße. Warum nehme ich nicht im Sommer, wenn alle Rad fahren, eine Autospur, hänge da drüber. Wir haben doch hier angeblich die großen Kapazitäten mit Verkehrshochschulen, allem, was dazugehört. Hänge da drüben, wie es auf der Autobahn auch ist, eine Sperrscheibe und sage, im Winter sind das Autospuren, im Sommer ist eine Autospur nur für Radfahrer da. Das kann man machen. Ich würde ja sagen, intelligent wäre, auf die Situation, auf Multimobilität zu reagieren. Das heißt, wenn viele Leute das Rad wirklich nutzen, bei Sonnenschein, wenn sie in den großen Garten fahren wollen, dann kriegen die eine Spur mehr. Das könnte man doch machen, macht man nicht. Und auf dem Blauen Wunder, da war dann die Argumentation dazu, ja, da fahren die Autos zu dicht an Radfahrern vorbei. Da frage ich mich, wie denn? Da ist ja schon die Autospur weggenommen worden. Aber man hat es noch nie mal geschafft. Warum nicht? Bitte beantworte mir das. Warum auf dem Blauen Wunder, wo es eigentlich nur noch eine überbreite Autospur gibt, mache ich nicht dort wesentlich eine gestrichelte Linie, dass der Autofahrer und der Radfahrer beide wissen, wo sie fahren? Die Situation, dass der Autofahrer ganz weit rechts fährt.
Das sollte ja
warum ist das nicht? Na, das kann ich auch jetzt sofort machen. Morgen kann ich das machen. Weil der Platz für die Autofahrer ist gleich. Ich muss ja nur den Verkehr dort organisieren. Ich habe diesen einen Platz, gestrichelte Linie, Rad, Rest ist für Auto und Bus.
Das würde doch funktionieren. Warum? Diese Markierung auf der Brücke war ja auch vorgesehen im Rahmen des Verkehrsversuchs und ist deshalb nicht umgesetzt worden, weil die Witterungsbedingungen sozusagen keine Markierungsarbeiten zugelassen haben. Deshalb machen wir es im Frühjahr.
Aber nochmal,
das Entscheidende ist ja nicht, und das sieht man ja auch dadurch, wie viele Spuren du auf der Brücke hast, sondern entscheidend ist, was an den Kreuzungen passiert.
Ja.
Und das sieht man ja, aus drei Spuren haben wir zwei gemacht, es ist überhaupt nichts zusammengebrochen. Und es läuft und beim Verkehrsversuch geht's jetzt, also, und das ist übrigens auch rückholbar, das haben wir bewusst gemacht, das heißt, es ist keine Markierung, die du danach wegfräsen musst, sondern es ist sozusagen, ich sage jetzt mal, Farbe aufgetragen, die
das geht übrigens auch bei Regen, ne? Das machen die überall. Mich wundert die Witterung, die Begrünung finde ich ja abenteuerlich. Also überall auf der Welt schafft man das auch, gerade also in Notsituationen schafft man das.
Es gibt dann Gewährleistungsfragen. Ich habe mich auch sozusagen einarbeiten müssen, sozusagen, dass zwischen November und März für Markierungsarbeiten keinerlei Gewährleistung gegeben hat. Aber
echt?
Wird, ja.
Zumal aber, ja an diesem gut. Tag vielleicht ganz kurz, die Baufirma oder die Firma, die damit beauftragt war, diese Markierungen aufzubringen, war ja am Tag, als es geplant war zu tun, vor Ort.
Also,
ist dann erst festgestellt worden, dass es nicht geht?
Richtig, man hat früh dann sozusagen Fahrbahn, Untergrund und Witterungsbedingungen, die über den Tag zu erwarten sind, analysiert und hat dann festgestellt, dass Regenwahrscheinlichkeit zu hoch ist, um die Fahrbahnmarkierung aufzutragen. Und am Ende musst du es ja vollständig machen. Du kannst ja sozusagen die Hälfte nur machen und dann am nächsten Tag wird die Straße wieder
in Betrieb genommen. Ist ja auch eine Sperrung vonnöten etc.
Also es war aus Gründen der Verkehrssicherheit, weil ja auch Ampeln umprogrammiert werden müssen, nie anders möglich. Aber nochmal zum Verkehrsversuch. Ich freue mich, dass der Sprecher sozusagen der FDP im Stadtbezirksbeirat Blasewitz den Verkehrsversuch unterstützt von der FDP, weil er eben auch sagt, naja, ob es funktioniert oder nicht, wir können
das weiß
alles,
ich jetzt schon.
Wir können, ja, das wusstest du bei
der... Es gibt ja Studien,
das
wurden wusstest, ja von Stefan Kühn sogar vorgestellt, was da passiert für den ÖPNV.
Ja, das
die
eine,
Rückstau wissen wir doch.
Das eine ist die Verkehrssimulation, da gab es auch für die Albertstraße eine negative. Es wurde auch alles Mögliche befürchtet, als ich bei der Tolkewitzer Straße sozusagen die Spur für die Straßenbahn freigeräumt habe. Und so weiter und so fort. Also es gibt, das eine ist die Simulation, das andere ist sozusagen, sag das mal, real life und der Verkehrsversuch.
Aber ihr habt ja oft ist die Simulation ja ein Grund, warum Sachen nie gemacht werden. Da ruft man sich genau auf diese Simulation.
Die Simulation ist aber keine KI. Die kann sozusagen nicht menschliches Verhalten prognostizieren. Da kommen sozusagen wie in den Trichter alle möglichen Verkehrsdaten, Zahlen und dann wird das umgerührt. Aber ob ich, also sag mal, als das blaue Wunder, als 2022 angefangen mit der Sanierung, da war die ja 3 Wochen mal dicht. So, wenn du das in die Verkehrssimulation reingerechnet hättest, dass die Brücke dicht wäre, das hätte dir gar nicht, da wäre der Rechner explodiert, weil er das gar nicht sozusagen leisten kann. Der hätte sozusagen Verkehrschaos in der gesamten Stadt vorhergesagt.
Zum Glück haben wir die Weichschussbrücke gebaut.
Ist ja nicht,
aber
ist
die
ja
wollten
nicht
die Grünen ja auch nicht.
Also wir sagen, man muss es an verschiedenen Stellen testen und unsere Verkehrsversuche, die wir bisher haben, zum Beispiel so Schulstraße, 63. Grundschule, nicht weit sozusagen vom blauen Wunder, das sind die Elternschaft, das ist die Lehrerschaft sehr angetan. Und dieses Instrument Verkehrsversuch, wir testen was, ihr habt es ja selber auch beschlossen, bei dem Ausbau der Kesselsdorfer Straße beispielsweise, wir testen es, wenn es funktioniert, fein, wenn es nicht funktioniert, muss man neu überlegen. Aber es gibt den Stadtratsbeschluss oder es gibt mehrere beim Blauen Wunder und in den letzten Jahren ist der Radverkehrsanteil auf dem Blauen Wunder um 50% gestiegen, aber eben überwiegend mit dem Konflikt, dass man sich mit den Radfahrern und die Fußgänger auf dem Gehweg beteiligen
kann. Kann es sicherer sein, gerade am Blauen Wunder, wenn ich als Radfahrer und gerade Blaue Wunder fahre ich manchmal, wenn ich meiner Freizeit abends nochmal loslege, gerade im Winter, wenn ich einfach auf der Autospur fahre und genau das passiert, was immer passiert, nämlich ich fahre vorne weg und das Auto darf ja gar nicht an mir vorbeifahren und 99,9% der Autofahrer halten sich auch daran.
Nein,
anstatt wildkreuzende Radwege dann Richtung Schillerplatz
über die Hauptverkehrsspur. Nun sind Sie wahrscheinlich mit Ihrem Mountainbike aber schneller unterwegs, als
nein,
es vielleicht jemand ist, der...
Ich bin
dazu vielleicht ein paar Zahlen.
Leistungssportler.
Also, oder, nee, das hat damit... Also es geht auch um Sicherheitsempfinden.
Ja, auf dem Blauen Wunder fährt man sowieso nur 20 oder so. Das heißt, es ist auch gar kein Problem hinter den Radfahrern, die mehr geworden sind. Natürlich, ist ja ganz klar. Ist ja auch gut so.
Naja.
Aber da fahre ich hinter dem her. Ich weiß nicht, ob manchmal das vielleicht dann auch eine Sicherheit ist, die ich suggeriere, indem ich sage, das ist dein Streifen. So typisch deutsch, ich habe ja
rechts. Aber auf der anderen
Streifen.
Seite, Herr Zastrow, wenn Sie sich in ein Auto setzen, wollen Sie sich ja auch sicher fühlen. Es geht dann dem Fahrradfahrer
naja,
vermutlich ähnlich.
Es gibt ja eine Straßenverkehrsordnung, an die habe ich mich zu halten. Und ich darf den Radfahrer ja nie überholen, wenn ich nicht den Mindestabstand einhalte. Und das machen ja auch die meisten.
Naja,
das also ich finde ja sogar, ich nehme als Autofahrer wahr, dass ganz viele ja sehr ängstlich sind, über auch an Radfahrern vorbeizufahren, weil die Sensibilität dafür schon größer ist. Da gibt es dann noch diese Schilder, die aufgehängt worden ist. Verbot von einspurigen Fahrzeugen, vom Fahrrinnenüberholverbot wurde ja auch in Dresden. Das ist eine tolle Initiative des Baubürgermeisters gewesen. Das hilft ja uns unheimlich weiter, genau wie der
das
wunderbar sinnvolle...
Von der Bundesregierung,
genau,
Straßenverkehrsordnung.
Die machen viel, viel Unsinn, muss ich sagen, auch wenn sie von uns geführt wird. Oder wenn ich diesen grünen Abbiegefall für Radfahrer sehe, eine wirklich witzige Bemerkung, weil für die allermeisten Radfahrer zählt es überhaupt nicht. Er fährt, wenn Platz ist. Weil aber Verkehrsregeln für ganz viele nur eine Orientierung also, gelten. Ansonsten nehme ich natürlich den praktischsten
Weg. Nochmal zum Blauen Wunder. Also natürlich ist ein Fahrradstreifen und markierter Streifen, der auch rot eingefärbt wird, nicht die hundertprozentige Sicherheit. Das ist auch klar, eine bauliche Trennung, es ist ein Denkmal, ist dort nicht möglich. Aber gerade wenn es eng zugeht, wird auch regelwidrig überholt. Wir haben ja Tempo 30 jetzt im Rahmen eines Verkehrsversuchs auf dem Terrassenufer gemacht, weil wir wollten, dass die Fahrradfahrer weniger auf dem Fußweg fahren, sondern mehr auf der Straße, weil es natürlich die Konflikte gerade, wenn die Dampfschiffssaison ist, gibt. So, und die Vorheruntersuchung war, dass 70% aller Überholvorgänge, 70% nicht mit dem rechtlich vorgeschriebenen 1,50 Meter Überholabstand laufen. Und 20% sogar unter 1 Meter. Das heißt, es wird teilweise in Größenordnungen regelwidrig überholt. Und es wird immer dann überholt, wenn zum Beispiel der Straßenraum eigentlich zu eng ist zum Überholen, aber man einen Zeitdruck hat und so weiter und so fort. Tempo 20 während der Baustellenzeit auf dem Blauen Wunder. Hab das ja selber, bin mit Kinderanhänger drüber gefahren. Trotzdem wurde ich knapp überholt, weil die Leute natürlich keinen Bock haben, sozusagen hinter einem Fahrrad hinterher zu tuckeln. Also das heißt, das ist schon ein Problem. Ich kenne auch die Fahrradfahrer, die über rote Ampeln fahren und haben auch kein Regelbewusstsein. Aber gerade was die Überholabstände angeht, da haben wir es nun gerade auch gemessen im Rahmen des Verkehrsversuchs, das sind teilweise doch dramatische Werte, wenn sich eben ja mehr als die Hälfte eigentlich nicht an die
Polizei hat ja mal im
Straßenverkehrsordnung halten.
Die Polizei hat im Kriminalpräventiven Rat, was zur Unfallstatistik gesagt, sehr hochinteressant. Der Fakt in Dresden ist, dass die meisten Unfälle aufgrund von regelwidrigen Verhalten von Radfahrern selbst passieren. Auch die Zahl übrigens von Unfällen zwischen Radfahrern und zwischen Radfahrern und Fußgängern ist ziemlich groß. Man darf nie vergessen, die Zahl nimmt zu. Die Mobilisierung der einzelnen Räder ist sehr unterschiedlich. Auch die Fähigkeiten der Fahrer, junge, alte Fahrer mit Elektrobikes unterwegs, ist ja auch eine Sache. Da muss man auch, so wie es damals als Autos entstanden sind, Autos auf die Straße kamen, hat man auch die Regeln für Autos eingeführt und die wurden immer strenger. Das gilt doch aber auch für den Radfahrer. Es tut mir leid, das ist so ein bisschen laissez-faire, da gibt's mal irgendeine symbolische Aktion. Nein, ich habe mir zum Spaß gemacht, wenn ich zum Rathaus fahre, die Verkehrsverstöße zu zählen. Also das geht immer gleich aus, weil natürlich sich ganz viele nicht dran halten. Ich weiß, dass das auch in der Natur der Sache liegt. Und ich wäre froh, wenn wir verkehrspolitisch in Dresden vor vielen Jahren einen anderen Weg eingeschlagen hätten. Man hätte Radwege auch anders bauen können, nämlich indem man sie von den Hauptverkehrsachsen trennt. Wenn man hier Rotterdam beispielsweise, habe ich mir auch angeguckt, oder auch in Kopenhagen, da macht man das, dass man wirklich echte Sicherheit schafft, indem Radfahrer vom Autoverkehr getrennt werden. Das sind eben diese Hochbordradwege auch ganz oft gemacht. Deswegen fahren die Leute ja zum Beispiel auch auf einem Terrassenufer lieber oben, weil es viel sicherer ist, wenn du diesen Bord dazwischen hast, als wenn du unten auf der Straße mitfährst. Wird in Dresden nie gemacht. Ist eine Grundsatzentscheidung.
Vielleicht auch eine Platzfrage an vielen Ständen.
Dann ja, aber wir haben ja Möglichkeiten. Wir an der Bautzener Straße ist das beste Beispiel. Ne? Dort ist ein nicht viel genutzter Fußweg, ein nicht viel genutzter Radweg. Der ist schon hoch. Den kann man gerne verbessern. Aber genau an dieser Stelle kann man es machen. Die FDP hat ja mal.
Aber es sind doch genau die Grundstücks.
Der Hirschberg hoch zum Weißen Hirsch. Da guckt die Stadtverwaltung, obwohl es seit vielen Jahren einen Stadtratsbeschluss gibt, einfach zu, wie der Radfahrer dort sich hochquält, da hast du eine Autospur und du hast die Bahn, auf der der Autofahrer auch fahren kann. Du musst dort hochfahren. Dort bist du wirklich noch mit 5 km/h unterwegs und schwankst hin und her. Das interessiert keinen. Da gibt's Stadtratsbeschlüsse.
Nein, das stimmt ja nicht.
Das ist doch so. Ist doch so. Stattdessen da unten den Pinsel zu schwingen, einfach ein bisschen Farbe zu nehmen. Das ist natürlich.
Wir werden im nächsten Jahr auch ein Planungskonzept für den Hirschberg vorlegen.
Ja, aber das liegt doch schon ewig der Beschluss vor.
Ja,
warum jetzt erst?
Moment. Das heißt,
tägliche Gefahr.
Das heißt aber ganz konkret, die Beantwortung der Frage, man kommt jetzt mit statt einwärts raus, kann rechts abbiegen sozusagen die Schillerstraße und hat eine Geradeausspur. Wenn ich dort die Radverkehrsanlage durchführe, jetzt endet sie ja noch vor der Kreuzung, heißt das, ich habe nur noch eine Spur?
Nein, das kann man anders lösen. Wir haben ja einen Antrag dazu im Stadtrat gestellt, da steht eine Variante drin. Und das könnte man sehr gut lösen, klar kann man das lösen. Und außerdem ist es so, an vielen Kreuzungen muss man sich
und
teilen.
Oben habe ich
wir werden am Blauen Wunder und an vielen Stellen nie mehr Platz bekommen. Das heißt, da zählt dann auch mal an so einer Stelle gegenseitige Rücksichtnahme. Ich kann das durch bauliche Maßnahmen in so einer engen Stadt wie Dresden, die auch gewachsen ist, ja gar nicht an jeder Stelle schaffen. Wir haben ja unheimlich viele Konflikte. Für mich das Hauptthema ist Günststraße, Studenten, Hauptachse zwischen Neustadt und Universität. Katastrophe. Alles Katastrophe. Da werden die Radfahrer durch die Haltestellen durchgeleitet.
Also jetzt hast du bei jetzt gerade aber das ist doch selber das Argument gegen Hochbootradwege genannt. Entweder sind es die Haltestellen oder sind es sozusagen die Grundstückseinfahrten. Ja,
aber wenn es um Sicherheit geht und dort, wo wirklich Radfahrer unterwegs sind, dann ist es doch nie die Bautzener Straße an den Schlössern, überhaupt nie, sondern wäre es doch die Günststraße, wo man jetzt Tempo 30 gemacht hat. Trotzdem stehst du an der Haltestelle, wartest und vor deinen Füßen rast der Radfahrer durch. Dort, glaube ich, an dieser Stelle werden wir gar nicht drum rumkommen, am Ende zu sagen, dass sich Auto und Bahn den Verkehr teilen müssen. Problem ist, natürlich bremst das ganz massiv die Dresdner Verkehrsbetriebe aus. Und das ist das, was die Verkehrspolitik in Dresden macht. Wir können ja immer mehr komfortable Lösungen für Radfahrer machen. Am Ende wird es aber einem wesentlichen Ziel widersprechen, nämlich den ÖPNV attraktiver zu machen. Der ÖPNV steht an ganz vielen Stellen mit den Autos in einem gleichen Stau. Er wird sich verlangsamen.
Wenn ich das Ziel aber richtig verstehe, ist es ja das oberste Ziel für alle, eine sichere Mobilität herzustellen, bei allen anderen flexiblen, wichtigen Dingen.
Es ist immer noch die kleinste
Truppe. Es geht ja nicht, das habe ich auch nicht gesagt an der Stelle.
Bei der Bautzener Straße haben wir es ja genauso gemacht. Wir haben geguckt, dass wir für die eine Maßnahme, die für Sicherheit für den Radfahrer bietet, nicht den ÖPNV ausbremsen. Das haben wir entsprechend vorher analysiert, haben deshalb die Ampeln umprogrammiert, sodass die Straßenbahn jetzt Pulkführer ist und eben keine geringere, schlechtere Reisezeit hat als vorher.
Und damit das heißt, haben die Autos Aufwand, künstlich in den Stau gestellt, wird die Bürgerschaft freuen.
Die Straßenbahn fährt vorne weg und die Autos fahren hinterher.
Wir werden sehen, das
ist in vielen Bereichen in der Stadt auch. Und da wir weniger Kfz-Verkehr haben und die öffentlichen Verkehrsmittel gut angenommen werden, funktioniert das auch? Es gibt keine Verschlechterung der Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmer auf der Bautzer Straße. Das ist nur sozusagen dieses Gefühl, mir wird irgendwas weggenommen.
Diesen Punkt hatten wir in dieser Diskussion an vielen Stellen mehrfach. Ich würde zum Ende unseres Gesprächs, zu dem wir so langsam kommen, vielleicht noch einen Versuch wagen. Vielleicht findet man ja bei zwei Ideen, zwei Projekten, die ich einfach mal einwerfe, doch so etwas wie eine Gemeinsamkeit in diesem Gespräch wäre ein schöner Ausgang. Mal gucken. Die erste Idee, wir testen künftig häufiger im Rahmen von sogenannten Verkehrsversuchen, wie Sie das bezeichnen, ob eine Infrastrukturmaßnahme, ein Projekt, eine Idee überhaupt funktionieren kann. Herr Zastrow, erst Sie.
Nein, ist nicht nötig. Also in ausgewählten Punkten kann man das machen. Insgesamt halte ich das für falsch, weil diese sogenannte Test eines Verkehrsversuches am Ende nur ein Vehikel ist, damit die Verwaltung, übrigens ohne viel Beteiligung dann der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung, ihre einseitige, zulasten des Autos gehende Verkehrspolitik durchsetzen kann.
Ich muss dazu sagen, ich bitte um kurze Antwort. Dankeschön dafür.
Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja die Chance, teure Planungsfehler zu vermeiden und zu gucken, ob es eine Verbesserung gibt, zum Beispiel im Sinne der Verkehrssicherheit, im Sinne auch der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und der Akzeptanz. Und wenn die Akzeptanz nicht da ist, kann man es zurücknehmen. Und wenn es gut funktioniert und die bisherigen Verkehrsversuche sind alle positiv gegangen, dann kann man es sozusagen dann baulich umsetzen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich weniger um Kopf und Kragen reden, wer da meint, welche Auswirkungen was hat, sondern wir müssen es einfach probieren, Fehler und Irrtum zulassen, anstatt sozusagen uns in Rage zu reden über jede einzelne Maßnahme, die am Ende dazu führt, dass wir nie ins Bauen kommen. Also wenn ich jetzt gucke, wir haben Mitarbeiter in der Verkehrsplanungsabteilung, die machen nur zum Drittel Verkehrsplanung, ansonsten beantworten die Stadtratsanfragen, Bürgeranfragen, Presseanfragen. Das müssen die auch alles machen, das machen die auch. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass sie zu zwei Dritteln planen können. Und das liegt auch daran, dass wir immer einen riesen Bohai um einzelne Maßnahmen haben. Und eine Versachlichung kann aus meiner Sicht nur eintreten, wenn wir eben wirklich über diese Verkehrsversuche Zahlen, Daten, Fakten ermitteln und zeigen, dass es funktioniert oder eben auch feststellen, es funktioniert nicht.
Die zweite Idee, der zweite Vorschlag, Verkehrswege sollten immer nach dem Gebot der Sicherheit angelegt werden?
Nein, Moment mal. Wenn ich dann den einzelnen Verkehrsteilnehmer nehme und dafür in Kauf nehme, dass für seine subjektive Sicherheit, die oftmals keine objektive ist, die alle anderen im Stau stehen müssen beispielsweise, das geht nicht. Die Verkehrspolitik in Dresden richtet sich gegen die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer und zwar ganz eindeutig. Die Mehrheit fährt Auto, die Mehrheit fährt ÖPNV. Beide werden momentan in den Stau gestellt. Und das ist falsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht das auch langsam mit der Verteufelung des Autos. Ich weiß, das wollen hier alle. Das ist so gerade Zeitgeist. Trotzdem will ich daran erinnern, welche Bedeutung das Auto hat. Erstens für das Thema Freiheit. ganz wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wie ich meine Mobilität gestalte. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung für viele Familien, für viele ganz wichtig. Aber übrigens auch als Wirtschaftsfaktor. Fast 800.000 Arbeitsplätze arbeiten in der Automobilindustrie. Das sind unfassbar viel mehr als für alles andere. Der Kfz-Teilnehmer ist ein ganz wesentlicher Steuerzahler. 67 Milliarden allein im letzten Jahr. Nur die Hälfte davon wird übrigens wieder in die Autoverkehrsinfrastruktur, auch in Radwege, wieder reingesteckt. Das heißt, das wird alles ausgeblendet. Und was machen wir? Wir drangsalieren denjenigen, der etwas beiträgt. Übrigens Fahrradindustrie, 0,1% am gesamten Steueraufkommen bringen die Autofahrer 8%. Das ist einfach mal auch ein Fakt. Den kann ich nie wegnehmen. Und darauf lege ich doch Wert, dass man denen auch was zurückgibt. Und was erleben wir in Dresden? Immer schlechtere Bedingungen. Und vor allem, das Thema hatten wir heute gar nicht, Parkplätze werden immer mehr weggenommen.
Können wir uns ja vielleicht nochmal treffen. Ich würde nur kurz einhaken wollen an der Stelle, weil Sie sagen so Verteufelung des Autos. Jetzt mal das Empfinden nach diesem Gespräch. Es ging nicht um die Verteufelung des Autos, es ging um ein Nebeneinander. Und da gehört doch die Sicherheit dazu für alle.
Aber dann lassen Sie doch uns auch mehr über das sprechen, was die meisten nutzen. Ich würde schon mal wieder gerne Politik für die Mehrheit machen. Und das ist das Auto. Das ist einfach so. Und die Bedingungen, Bedürfnisse, dass ich einen bezahlbaren Parkplatz brauche, was Innenstadtbelebung betrifft, ist doch wichtig. Oder dieser Unsinn mit der zur Finanzierung dann des ÖPNV, was man hier will, Anwohnerparken, Bewohnerparken ausweiten. Die sollen im Jahr dann ganz, ganz viel bezahlen. Das ist weder sozial noch ist das richtig.
Ich finde das also, Herr Kühn, ich würde die Frage gerne noch, die ich gestellt habe, beantwortet bekommen. Ich vermute mal, es wird keine Einigkeit geben mit den beiden Ideen, die ich da hatte.
Also nochmal zu den Fakten: Nach kommunaler Bürgerumfrage nutzen täglich das Auto 22% der Bevölkerung. Und 2/3, sagen auch andere Untersuchungen, die wir regelmäßig machen mit der TU, 2/3 nutzen sozusagen den Umweltverbund, also Bus und Bahn, Straßenbahn und auch neben Fahrrad natürlich auch das Zu-Fuß-Gehen. Das heißt, die Mehrheit ist nicht nur multimobil, sondern die Mehrheit nutzt eben nicht das Auto. Und die Frage muss immer sein, natürlich geht Verkehrssicherheit, ist gesetzlich einfach vorgeschrieben. Also ich weiß gar nicht, das muss doch sozusagen ein Konsens sein, unter Demokraten zu sagen, dass Verkehrssicherheit, gerade für, ich sage jetzt mal Stichwort Schulwegsicherheit, Sicherheit für die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, die eben nicht in dem Blechkäfig sind, dass die natürlich sozusagen entsprechend geschützt werden. Und dem muss sich natürlich die Verkehrsplanung unterordnen. Aber das machen wir natürlich. Also du kriegst natürlich auch gar keine Genehmigung von der Verkehrsplanung, wo sozusagen du eine unsichere Infrastruktur baust. Aber richtig ist es, es kann nicht sein, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, dass sozusagen der Kfz-Verkehr ganz viel Platz bekommt und dann gibt es noch irgendwelche Resträume, die sind dann sozusagen für Fußgänger, für Radfahrer und für andere Belange, sondern man muss die Belange aller Verkehrsteilnehmer fair abwägen. Und ich sage jetzt mal, weniger Autoverkehr heißt weniger Staus, wenn die Leute mehr die Alternativen nutzen, und das hat Vorteile für den Wirtschaftsverkehr, der kommt besser durch. Wir haben gerade bei dem Mobilitätsdialog, das ist die Plattform, wo wir über das zukünftige Verkehrsentwicklungskonzept reden, über Wirtschaftsverkehr gesprochen. Und natürlich, wenn die Straßen nie voll sind, dann kommt der Lieferdienst besser durch, dann kommt der Handwerker durch und so weiter und so fort. Also Verkehrssicherheit, Stadtrat hatten Sie auch beauftragt, einen Verkehrssicherheitsbericht vorzulegen, alle 2 Jahre machen wir jetzt auch den ersten, muss das oberste Primat sein. Aber wenn wir nicht nur im sächsischen, sondern im Bundesvergleich bei den Radfahrern so viele Verletzte haben, wo der Polizeipräsident das schon thematisiert, dann sage ich mal, dann ist Handlungsbedarf. Und deshalb sind die Infrastrukturdefizite, die wir beim Radverkehr haben, die müssen wir beheben. Und deshalb passiert da auch mehr als in Vergangenheit. Und das heißt aber nicht, dass es zu Lasten anderer ist. Überhaupt nicht. Aber es muss ein Miteinander geben. Das muss die Infrastruktur auch zeigen.
Da kommen wir dann zusammen. Dann hat jeder nochmal jetzt hier am Ende seinen Punkt gegeben zu diesen beiden Ideen, zu diesen beiden Vorschlägen. Einmal kam das Wort mit Augenmaß. Das war für mich schon ein gefühlt halber Konsens in dieser Diskussion. Also ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall, dass Sie hier dabei gewesen sind, sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Gerne. Und ich bedanke mich nicht nur bei meinen beiden Gästen für dieses Gespräch, sondern auch bei Ihnen, die hier zuhören, fürs regelmäßige Streamen dieses Podcasts. Wie immer am Ende noch der Hinweis. Ich verlinke in der Beschreibung
Beschreibung dieser Folge passende Inhalte zum heutigen Thema, unter anderem zu unserem großen Mobilitätskompass. Dafür gibt es auch eine eigene Spezialseite, die finden Sie unter www.sächsische.de/Mobilitätskompass. Hier im Podcast geht es weiter im Dezember. Bis dahin abonnieren Sie diesen Podcast gern und empfehlen Sie uns weiter. Wir hören uns hier wieder. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.